da müssen erst Leute auf Straßen erschossen werden, damit die Intellektuellen, die Künstler und die Menschen in Amerika aufwachen. Schlimm, oder?
Das ist so. Man braucht meistens also so einen tragischen Punkt, von dem man dann ausgehen kann. Man merkt es ja auch bei den Grammy-Veranstaltungen heute Nacht, war der Protest auch ziemlich stark und man hört ja auch schon, dass Donald Trump nicht zum Super Bowl, der jetzt ansteht, also das mediale Ereignis des Jahres in Amerika, wo auch die teuerste Werbung stattfindet und all die anderen Sachen, da sind schon ein paar Leute avisiert, die sich klar äußern werden und er hat natürlich Angst, ausgepfiffen zu werden. Ja, das ist eine tragische Entwicklung. Inzwischen muss ich jetzt sagen, hat die Diskussion ja auch Fahrt aufgenommen, was ist das eigentlich in Amerika? Wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, dass selbst die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung von amerikanischem Imperialismus laufen schreibt. In der Sonntagszeitung hat man dann mit Timothy Snyder, einem berühmten Politologen, Historiker, Wissenschaftler, viele Bücher geschrieben, hat einen großen Einfluss auf die ganzen Debatten, die politischen. Und da hat man diskutiert, wie faschistisch ist inzwischen sind die USA. Also das heißt, es geht doch in eine Richtung, wo man sagt, ja, es wird schon schwummrig, ja, was mit dem Land passiert. Die New York Times hat geschrieben, dass die meisten Kriterien für einen sich entwickelnden Faschismus erfüllt sind. Die Financial Times hat sich ähnlich geäußert.
Also wir waren bei Amerika und wir können das Kapitel Amerika mal ja beenden, weil das
kommt uns nochmal wieder. Ja. Ich meine, das geht uns nicht verloren. Wir wissen nicht, was im Iran jetzt sich gerade wieder anbahnt, ob das nun wichtig Tuerei ist oder der Versuch, jemanden sozusagen zu beeindrucken. Also es sieht ja nicht so aus, als ob die Mullahs davon beeindruckt sind. Wir werden sehen, wie die Woche sich entwickelt. Mhm.
Kommen wir mal zu Thüringen. Mario Vogt und der Doktortitel. Ist das das Ende einer politischen Karriere oder könnte man sagen, na gut, das ist ja was Privates, was Persönliches. Man muss ja nicht Doktor sein, um Ministerpräsident zu sein.
Das ist schon richtig, das Letztere. Man muss nicht Doktor sein, aber diese Art von Titeln spielt in der Politik zunehmend eine Rolle. Das qualifiziert jemanden, wenn es um die Frage geht, wer ist geeignet. Es ist keine private Geschichte, bei einem Politiker schon gar nicht. Die Frage ist nur, welche Dimension das Ganze hat. Das können wir jetzt im Augenblick noch nicht absehen. Es gab ja eine Entwicklung, wir kennen das, seit Monaten ist das ja schwelt, dieser Konflikt. Es war ziemlich klar nach einem Gutachten, dass Entwarnung gegeben werden konnte. Nun hat die Universität ihre Meinung geändert. Das ist bemerkenswert, das haben wir so noch nicht erlebt in der ganzen Diskussion. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, es geht ja hier im Wesentlichen um Fußnoten und um vielleicht die eine oder andere Stelle, wo das Zitat nicht 100% nochmal nachgeprüft worden ist. Es ist nicht falsch unter Umständen, aber die Quellen sind nicht selbst noch einmal getestet worden. Also wenn wir das mit Kriterium an die wissenschaftlichen Arbeiten, alle Masterarbeiten und alle anderen Dinge anwenden, dann würde ich mal sagen, ist die Hälfte der Menschen, die heute den Titel tragen, ihren Titel los, egal ob das Doktor ist oder was anderes. Also da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das Porzellan, was politisch was dabei zerschlagen wird, ist natürlich enorm und man sieht ja auch, dass Krawallhöcke gleich versucht, mit einem Misstrauensvotum im Thüringer Landtag die Situation für sich zu nutzen, in der Meinung, man könnte ihn als den besseren Ministerpräsidenten sich vorstellen. Das ist natürlich Unsinn, das ist wirklich Klamauk an dieser Stelle. Leider wird da das Thüringer Parlament dafür missbraucht.
Hm. Dennoch ist ja die Frage, Vertrauen ist ja Grundlage von Politik und hat er mit offenen Karten gespielt? Das ist ja immer die Frage, der Umgang mit so einer Geschichte. Wie geht denn Mario Vogt damit um? Ist er da souverän, transparent, offen oder eher nicht?
Na, bis jetzt eigentlich relativ ruhig. Es ist natürlich eine Geschichte, die an einem klebt, die kann man nicht einfach abschütteln. Es bleibt auch immer irgendetwas, das ist leider so in der politischen Szenerie. Das heißt, egal, ob sagen wir, am Ende auch ein Gericht entscheidet, dass er Recht hat, werden dann trotzdem einige, die dagegen sind, die AfD-Anhänger sind, das eine oder andere behaupten. Das ist nun mal so an dieser Stelle. Was mich noch interessiert, ist dieses Verhalten der Universität, dass die so umgeschwenkt ist von einem Gutachter dann auf eine ganz andere Geschichte. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist zumindest meine praktische Erfahrung im Leben, da werden auch schmutzige Wäsche an der Uni gewaschen. Der Doktorvater ist ein bekannter Professor, prominent in Deutschland, wird immer wieder bei politischen Diskussionen hinzugezogen. Es kann sein, dass da einfach untereinander auch gehakelt ist und auf diese Art und Weise Mario Vogt sozusagen ins Geschehen geraten ist in gewissen gewisser Weise. Und man muss schauen, was ich auch nicht ausschließe inzwischen, dass ein Teil der Leute, die da zu entscheiden haben, selbst AfD-affin sind, sodass auch solche Urteile auf diese Weise zustande kommen. Das muss man eigentlich genau recherchieren, ist eine gute Aufgabe für Medien.
Absolut, ja. Dann hatten wir ja noch was in Thüringen. Da kam der Neonazi Sellner nach Thüringen, das ist eine, aber er war tatsächlich im Thüringer Landtag und das ist das andere. Ist das ein Skandal oder kann die AfD-Fraktion einladen, wen sie will?
Naja, was in Thüringen vielleicht ein bisschen untergegangen ist, man muss ja sehen, wann er kam. Es ist ja praktisch zeitgleich mit dem Moment, wo ganz Deutschland des Holocaust gedenkt, das heißt der Ermordung von Millionen Juden, und wo natürlich mit gutem Recht man mit Blick auf die Geschichte sagt, das darf sich nicht wiederholen. Dass die Fraktion in die AfD-Fraktion in Thüringen praktisch fast zu diesem Tag, also einen Tag vorher, einen Mann, der genau das macht oder das vorhat, was seinerzeit die Nationalsozialisten gemacht haben, ins Haus holt und mit dem diskutiert. Das ist ein überdeutliches Zeichen, wie man zu dieser Diskussion steht, wie man zu der demokratischen Öffentlichkeit hier steht. Ich glaube, das ist ein bisschen sogar untergegangen. Nicht nur allein der Fakt, dass es ein Mann ist, der extrem rechtsradikal ist, der zur identitären Bewegung gehört, wo normalerweise die AfD behauptet, dass sie mit ihr nichts zu tun hat, dass der dann in den Landtag geholt wird, das finde ich schon ein starkes Stück. Und ich glaube, wenn man diese Woche da tatsächlich eine Diskussion hat, ob Mario Vogt oder Herr Höcke da auftreten kann, also das Misstrauensvotum, da wäre das eine gute Stelle, noch einmal zu klären, was ist das eigentlich mit dieser AfD? Sie behauptet, sie sei eine bürgerliche Partei und gedenkt des Holocaust mit jemandem, der für Deportation ist. Da muss man auch noch aufpassen, wir gehen ja gerade der AfD auf den Leim, in dem von Remigration immer geredet wird. Dafür gibt es ein altes deutsches Wort, Deportation. Und da wissen wir sofort, was in der Geschichte stattgefunden hat und müssen uns nicht irgendwelche Erklärungen jetzt sozusagen anhören von einem Herrn Sellner.
Ihr alter Kollege Martin Debes ist in den Keller herabgestiegen und hat sich das angehört, was Sellner davor seinen Gesinnungsgenossen erzählt hat. Der war ja ganz schön aufgewühlt und hat ein klares Statement gegeben, sagen also 2029 wird sich zeigen, was hier in Thüringen passiert. Denn da ist ja wieder Landtagswahl.
Ich habe ja schon immer gesagt, es war in der DDR der Irrglaube, man hat aus der Geschichte gelernt. Dann haben wir nochmal 30 Jahre nach der Wende jetzt, fast 40 Jahre. Ich glaube, der Beweis dafür, dass die Deutschen aus der Geschichte gelernt haben, ist nicht erbracht, vor allem in Ostdeutschland nicht. Wir haben glücklicherweise in diesem Jahr erst einmal die eine oder andere Wahl in Westdeutschland, also in Baden-Württemberg zum Beispiel. Da gehen wir mal davon aus, dass da die Demokratie durchaus klar und deutlich ein Zeichen setzt. Aber was dann in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern passiert, also ich bin gespannt. Bei Sachsen-Anhalt kann ich mir vorstellen, dass sie sich einmal mehr dafür entscheiden, die Letzten in Deutschland zu sein.
Ja, Sachsen-Anhalt, das wird spannend. Wir sind nach Amerika, sind einfach so weggewandert. Andererseits müssen wir nochmal über Donald Trump reden. Sein Gesundheitszustand, der trägt ja oft Handschuhe. Ist er nun krank? Lässt sich das seriös sagen? Also krank ist er irgendwie im Kopf, aber jetzt wie ist sein Gesundheitszustand? Was würden Sie vermuten?
Naja, wir sehen das. Es gibt immer eine Diskussion. Ist ja bei Putin nicht anders. Wenn ich an seinen Auftritt in Alaska denke, wie er das Bein hinterher geschleift hat. Also da, klar, die Leute sind in einem gewissen Alter. Der ganze Druck ist nicht sozusagen unerheblich. Natürlich haben die medizinischen Möglichkeiten, die der Durchschnittsbürger nicht hat. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass das nicht unwichtig ist für die ganze Politik, die wir machen und erleben. Bei Biden haben wir es ja gesehen, dement, immer noch im Amt, der hat eine Mannschaft hinter sich gehabt, die wenigstens gestanden hat. Bei Donald Trump ist es eher erratisch und dass er eventuell sozusagen einen ganz anderen Gesundheitszustand hat und möglicherweise gar nicht Präsident sein dürfte, da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, ob das nicht so ist. Und wir haben ja eine indirekte Situation die Woche gehabt. Der slowakische Ministerpräsident war bei Donald Trump und hat sozusagen dort einen Empfang gehabt. Das ist vor allem deswegen geschehen, weil die Slowaken wie die Ungarn in Europa für trübes Wasser sorgen und die Amerikaner unterstützen das ja. Die wollen den Fall Europas, die wollen die Zerschlagung Europas, auch nicht nur Donald Trump, auch in der Republikanischen Partei. Und der kam zurück, der slowakische Ministerpräsident, und war völlig irritiert, völlig sozusagen, hat in Brüssel erzählt, also der Mann hat Aussetzer, der ist nicht ganz dicht. Ja, kann nur sagen, er hat es jetzt inzwischen dreimal dementiert, aber es ist doch aus meiner politischen Erfahrung damit zu rechnen, dass er gar nicht so recht hat mit seinem Eindruck. Also insofern sage ich mal, vielleicht entwickeln sich die Dinge noch ganz anders dadurch.
Hm. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, fragen Sie sich dann, ob Sie sich das leisten können?
Naja, ich kenne den Zahnarzt sehr lange. Ich bin normal versichert. Also ich würde sagen, nein, so richtig Angst habe ich nicht davor. Natürlich hat man vom Zahnarzt immer Respekt, das ist klar.
Hm. Es gibt ja dann offensichtlich Vorschläge jetzt von Teilen der Union, die Zahnbehandlung aus der klassischen Versicherung rauszunehmen. Dann sieht man dann die sozialen Unterschiede, arm und reich und wer sich eine Zahnversicherung leisten kann, direkt, wenn man jemand anlächelt. Das ist doch eine Katastrophe, oder?
Das geht nicht. Das ist natürlich ein absoluter Rückfall ins Mittelalter. Gerade das ist ja auch sehr, sage ich mal, diskriminierend in jeder Hinsicht. Wir sehen es ja heute zum Teil schon, weil Menschen Angst haben vom Zahnarzt oder weil Menschen sich nicht das richtige Gerät leisten können im Mund. Das ist schon, sage ich mal, eine Entwicklung, die nicht gut ist. Nein, das ist Unsinn. Ich glaube, es gibt im Augenblick viele solcher Diskussionen, die auch, sage ich mal, aber witzig sind an dieser Stelle. Ich glaube, das sollten wir sofort zurückdrücken wieder da, wo erst gekommen ist. Also ich glaube nicht an dieser Stelle. Es gibt andere Bereiche. Wir haben sehr viele Kassen. Wir haben die privaten und die gesetzlichen. Das ist eine Regelung, die in erster Linie angepasst werden müsste mit Sicherheit. Und wir haben viel zu viele. Wir haben, wenn wir sehen, was das für ein Überbau ist, was das für ein Wasserkopf ist in diesen Krankenkassen, da ist viel Einsparungspotenzial. Das weiß ja jeder eigentlich, an welcher Stelle man an die Sache ran muss. Da brauchen Sie nur den Lauterbach mal zu fragen. Der hat ja versucht, an dieser Stelle weiterzukommen, das ist ihm nicht gelungen. Das zeigt, wie zäh das Ganze ist und wie stark der Lobbyismus im ganzen Bereich ist. In Deutschland sind viele Medikamente, die Sie gleich im Nachbarland um die Hälfte billiger kaufen, und sehr teuer. Das heißt, es gibt viele Dinge, die gemacht werden könnten, aber das Anlegen mit dieser ganzen Lobby-Truppe, das ist nicht ganz einfach. Da muss man schon hart gesotten sein.
Hm. Und es zeigt ja auch ein Menschenbild, dass die Menschen offensichtlich Arbeitskräfte sind, die effektiv sein sollen, keine Kosten verursachen. Das ist doch unangenehm, oder?
Naja gut, ich meine, wir leben im Kapitalismus. Wir haben das jetzt die Tage ja mit Zalando erlebt. Quick and dirty, die ganze Sache. Einmal durchgezogen, 2700 Leute, keine Zukunft. Ich finde erstmal, dass die Stadt Erfurt und alle drumherum sich sehr bemühen, da eventuell eine Lösung zu finden. Ich glaube, Zalando selbst wird sich zu keiner positiven Entwicklung bereit sein. Aber das zeigt ja auch, dass die Solidarität da ist. Das heißt also, wir haben beides und natürlich muss ein Land erstmal, wenn es darum geht zu funktionieren, in der Wirtschaft funktionieren, damit wir uns vieles von dem leisten können, was wir uns jetzt im Augenblick leisten. Also insofern sage ich mal, Wirtschaft ist schon wichtig, entscheidend sogar. Wir haben es ja gesehen, die DDR ist zusammengebrochen, nicht weil nur dummes Zeug geredet worden ist im Parteileher, sondern weil sie wirtschaftlich am Ende war. Und das dürfen wir diesmal nicht sozusagen zulassen. Sie sehen ja, wie sich die Dinge international entwickeln. Amerika, China, das läuft alles nicht so gut. Also insofern müssen wir uns schon am Riemen reißen. Aber nicht einseitig. Wir müssen sehen, wo die Reichen sind in den letzten 20 Jahren, auch mit Corona, deutlich reicher geworden. Und die Armen und die sozusagen arbeitende Bevölkerung hat da sozusagen nicht die gleiche Entwicklung nehmen können. Also insofern gibt es schon noch viel, was hier zu tun ist.
Hm. Ja, und Krieg ist immer eine Ankurbelung der Wirtschaft und stabilisiert und destabilisiert gleichzeitig. Wollen wir heute noch über den Krieg reden oder wollen wir es mal weglassen?
Nein, wir lassen es mal weg. Ich meine, die Gespräche da, ja, die da stattfinden sollen, gestern sind sie ja, hatte man das Gefühl, man weiß im Moment nicht genau, wem man da überhaupt glauben soll. Es sollten angeblich am Sonntag ein Treffen geben zwischen der Ukrainern und den Russen, aber dann hat man das jetzt wieder verschoben. Also man muss einfach sehen, ich glaube, wenn Sie mich jetzt fragen, es gab einen einzigen Moment, wo Russland etwas realistischer eingelenkt hatte, als Donald Trump sozusagen andeutete, man könnte den Ukrainern die Tomahawk liefern, sodass sie eher in der Lage sind, sich zu wehren, als es jetzt im Augenblick der Fall ist. Das hat man dann verpasst, diesen Moment, und im Augenblick, Donald Trump macht nicht lange Geschichten. Er will schnell zum Ziel kommen, wenn das nicht läuft, dann verliert er schnell Interesse. Und Und im Augenblick sieht es so aus, als ob er eher die Ukraine opfert seinem Freund Putin als umgedreht. Also wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich bin pessimistisch an der Stelle.
Herr Lochthofen, wir hören uns nächste Woche wieder. Also Herr Hucke wird mit Ihnen sprechen. Mal sehen, was bis dahin passiert. Es ist ja irgendwie eine Welt auf Speed. Es ist immer schneller.
Vielleicht einen kleinen Zusatz, der sich gestern Abend ergeben hat. Als Thema Rita Süssmuth ist gestorben.
Ja.
Das ist jetzt, sagen wir, überall natürlich mitgeteilt worden und auch die Ehrung und so weiter. Für uns hier in Thüringen ist nicht unwichtig, es um ein Haar wäre sie Ministerpräsidentin geworden in Thüringen, anstelle von Bernhard Vogel.
Aha.
Damals gab es in Teilen der CDU hier in Thüringen das Interesse, eventuell, Rita Süssmuth hatte sozusagen freie Kapazitäten und man hatte sogar schon mit ihr Kontakt aufgenommen gehabt. Und Helmut Kohl war natürlich entsetzt. Rita Süssmuth ist sozusagen keine Politikerin gewesen, die er besonders schätzte, zumal sie zu den sogenannten Putschisten gehörte, mit Biedenkopf und Geißler und auch mit Späth. Ja, und da hat er natürlich Angst gehabt, wenn der Biedenkopf in Sachsen schon ist und dann Rita Süssmuth in Thüringen. Das macht ihm seine CDU, sagen wir, schwer, sie zu führen. Insofern, sage ich mal, hat er alles daran gesetzt, Rita Süssmuth zu verhindern. Und so ist Bernhard Vogel nach Thüringen gekommen.
Mhm. Da hat er nicht mit Angela Merkel gerechnet, denn die hat er unterschätzt, oder?
Nein. Ja, selbstverständlich. Also das ist ja immer so. Man hat das Gefühl, man hat sie alle im Griff und man hat sie gefördert und so weiter und dann wächst etwas an einem vorbei. Also die Härte, die Angela Merkel gerade in der Übergangszeit bewiesen hat, das war vorher von niemandem so zu sehen. Ich habe sie natürlich auch schon gekannt als da war sie gerade bei Lothar de Maizière Mitarbeiterin. Insofern sage ich mal, da kommt jemand mit ganz anderen Erfahrungen und Fertigkeiten, wie man in diesem politischen Betrieb überlebt. Also insofern, ob sie Kanzlerin würden, das hätte ich auch nicht gedacht.
Naja, wir hätten so vieles nicht gedacht und konnten uns das nicht vorstellen, dass die Weltordnung zusammenbricht. Herr Lochthofen, darüber werden wir immer wieder reden, jeden Montag, kurz nach 9 oder kurz nach 18 Uhr in der Wiederholung. Herzlichen Dank, Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.